Hallo, alle, die jetzt zuhören. Der folgende Text ist eine nachträgliche Aufnahme meiner Präsentation am 19. Mai 2015 im Literaturhaus in Frankfurt im Rahmen der Veranstaltung PR Slam and Ham 2015. Die veranstaltet worden ist von der Firma News Aktuell, einer Tochter der dpa-Gruppe, und in der versucht wird, jetzt schon zum dritten Mal, interessante Themen aus Wissenschaft in einer etwas lockeren Form der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und mein Part war eine Präsentation, ein Vortrag von ungefähr 20 Minuten Dauer zu dem Thema über Industrie 4.0 und Transhumanismus, Roboter als Volksverdummung, Frage, schaffen wir uns selbst ab, Fragezeichen. In dieser kurzen Präsentation habe ich versucht, einige zentralen Einsichten der letzten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, in einer komprimierten Form darzustellen. Und zu diesem Zweck hatte ich einige Schaubilder vorbereitet, die jeder sehen konnte. Und ich habe dann diese Bilder quasi kommentiert. Es versteht sich von selbst, dass ich in solch einem Vortrag wenig auf wissenschaftliche Details oder Quellen eingehen konnte, weil das einfach den Rahmen total sprengen würde. Die Absicht war einfach, erst einmal überhaupt eine Grundidee zu kommunizieren und verständlich zu machen, warum wir heute so sind, wie wir sind, und was das für eine mögliche Zukunft für uns alle bedeuten kann. Das erste Bild startet mit einer Figur, die nur in Umrissen angedeutet ist und wo man ein abstrakt dargestelltes Gehirn erkennen kann, das in dieser Figur verortet ist. Und dieses Gehirn ist nicht direkt mit der Welt außen verbunden, sondern es empfängt Signale von Sinnesorganen, die Ereignisse der Außenwelt in elektrische Signale im Körper übersetzen. Zudem hat das Gehirn auch noch Signale aus dem Körper selber. Und dieses Bild soll andeuten, sichtbar machen, dass das Gehirn, das uns beliefert mit Vorstellungen, Eindrücken, Wahrnehmungen, das Gehirn selbst, das die Außenwelt nicht kennt, trotzdem in der Lage ist, und zwar in höchst erstaunlicher Weise, ein Bild von einer Welt zu generieren, die für uns die Welt ist, unsere Welt, die reale Welt, lebendig, farbig, in Bewegung. Und im Normalfall kommen wir überhaupt nicht auf die Idee, dass diese unsere Welt nicht die Welt da draußen ist, sondern die Welt, die unser Gehirn uns ständig berechnet. Und das Gehirn tut das auf so erstaunlich gute Weise, dass wir in der Regel kaum merken, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Welt, die das Gehirn uns aufbereitet, und der tatsächlichen Welt da draußen. Außerdem wissen wir heute, dass das, was wir Bewusstsein nennen, mit diesem Gehirn zu tun hat, dass all das, was wir empfinden, fühlen, vorstellen, denken, erinnern, Das sind alles Zustände, die uns bewusst sind, die uns unmittelbar sind, die uns real sind, die, mit denen wir uns identifizieren als unsere Empfindungen, Gefühle. Und die Menge dieser uns bewussten Dinge, Ereignisse, nennen wir hier mal einfach, wie viele Philosophen, einfach Phänomene. Andere sprechen von Qualia. Also sagen wir einfach mal, die Phänomene, die Inhalte unseres Bewusstseins markieren sozusagen den Raum, einen Raum von Dingen, die uns unmittelbar sind, sein können. Und irgendwie ist dieses Bewusstsein mit diesem Gehirn verbunden und ist, bildhaft gesprochen, in dem Gehirn irgendwie irgendwo. Für Beobachter außerhalb unseres Körpers, zum Beispiel auch wir selber, wenn wir andere Menschen sehen, ist dieses Gehirn, ist dieses Bewusstsein, sind die Inhalte unseres eigenen Bewusstseins nicht sichtbar. Sie sind nur uns unmittelbar zugänglich. Die Philosophen sprechen ja auch zum Beispiel von der ersten Personenperspektive. Das ist mein eigener Zugang zu meinem Bewusstsein. Und der dritten Personenperspektive, das ist der Standpunkt des Beobachters von außen auf einen, den Körper eines anderen, wo man die Oberfläche des Körpers sehen kann, seine Verhalten, aber nicht das Innere dieses Körpers. Es sei denn, wie es heute möglich ist mit den modernen Wissenschaften, dass man mit Physiologie oder Gehirnforschung in das Innere des Körpers eindringen kann und physikalisch-chemische Eigenschaften des Körpers von einzelnen Zellen, Gehirnzellen messen kann. Für den weiteren Verlauf ist es wichtig, dass wir uns über diese Eigenheit unserer Welterkenntnis noch etwas mehr Klarheit verschaffen. Und deswegen zeigt das zweite Bild ein bisschen hervorgehobener noch einmal das Gehirn im Körper als einfachen Kreis und in diesem Gehirn als ein weiterer Kreis die Menge der Phänomene, die das Bewusstsein ausmachen. Und von all den vielen Dingen, die man hier erzählen könnte, soll nur auf zwei Dinge hingewiesen werden. Alle diese Phänomene des Bewusstseins sind uns unmittelbar wirklich real. Wenn wir an ihnen zweifeln wollten, müssten wir alles bezweifeln. Also an der Wurzel der Gewissheit von etwas sind diese Inhalte des Bewusstseins, an denen wir unser Bewusstsein erleben. Und das Interessante nun ist, dass es eine Teilmenge von diesen Phänomenen gibt, die offensichtlich, das lehrt dann die praktische Welterfahrung, zwar unsere subjektiven Erlebnisse sind, aber zugleich irgendwie mit Objekten, Eigenschaften, Ereignissen der Welt außerhalb des Körpers korrespondieren. In der Situation des Vortrags hat jeder Zuhörer einen visuellen, akustischen Eindruck, sofern er nicht eine Einschränkung hat, von dem Vortragenden. Es ist sein subjektiver Eindruck, ihm unmittelbar real, aber zugleich korrespondiert diesem subjektiven Eindruck auch etwas außerhalb von ihm, was er daran überprüfen kann, dass jeder Zuhörer sich im Prinzip mit den anderen Zuhörern verständigen könnte darüber, dass da etwas außerhalb ihrer selbst ist, was allen mehr oder weniger in gleicher Weise zugänglich ist. Solche Phänomene des Bewusstseins, die mit etwas in der Außenwelt korrespondieren, nennen wir empirische Phänomene, im Gegensatz zu den nicht-empirischen Phänomenen, den rein subjektiven Phänomenen, die zwar auch uns unmittelbar sind, die gewiss sind, die real sind, denen aber kein Objekt, keine Eigenschaft, kein Ereignis in der Außenwelt korrespondiert, wohl aber etwas innerhalb des Körpers. Insofern sind die subjektiven Phänomene nicht weniger real als die empirischen. Sie sind auch extrem wertvoll, weil sie etwas über unseren Körper sagen. Sie sind aber eben als nicht-empirische Phänomene nur dem Einzelnen direkt zugänglich und als solch auch nicht von außen direkt beobachtbar. Dieser Gedanke soll noch mit einem weiteren Bild vertieft werden, nämlich diese subjektive Betrachtungsweise der Dinge, die wir erleben, die eigentlich zunächst mal die normale, natürliche Einstellung zur Welt ist und die die Philosophie Jahrtausende beherrscht hat. Diese wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte immer mehr ergänzt oder vielleicht sogar abgelöst durch die sogenannte empirische wissenschaftliche Betrachtungsweise, in der man versucht hatte, im Sprechen über die Welt, im Verstehen der Welt, zunächst einmal die rein subjektiven Phänomene beiseite zu lassen und sich nur auf die empirischen Phänomene zu konzentrieren, weil man sich über empirische Phänomene mit anderen im Prinzip verständigen kann. Und das ist natürlich eine sehr gute Basis für ein Bild von der Welt, was alle gemeinsam haben können und vielleicht auch haben sollten. Und von den vielen empirischen Disziplinen, die sich da entwickelt haben, greife ich zunächst mal auf eine zurück. Das ist die empirische Psychologie, die Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstanden ist, sich dann über die ganze Welt ausgebreitet hat, speziell den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Und die über tausende von Experimenten und Artikeln und Büchern unter anderem eine sehr interessante Arbeitshypothese entwickeln konnte, seit eben etwa 100 Jahren, wie das menschliche Gedächtnis strukturiert ist und funktioniert. Und das ist in sich eine relativ komplexe Theorie. Ich möchte hier drei Kernideen herausgreifen, die fundamental sind und die sich auch über die neueren anderen Disziplinen wie Gehirnwissenschaft mehr oder weniger bestätigt haben. Das sind drei Kernelemente, sind einmal die sogenannte sinnliche Wahrnehmung, dann das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Die sinnliche Wahrnehmung korrespondiert mit den verschiedenen Sinnesorganen oder Sinneskanälen, Sinnesarten wie Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen und so weiter. Und wir wissen heute, dass jede Sinnesart so organisiert ist, dass die Außenweltreize durch die Sinnesorgane in interne Signale übersetzt werden und dort in sogenannten Sinnesspeichern für eine bestimmte Zeit gespeichert werden. Da handelt es sich um Millisekunden zwischen 50 bis, sagen wir mal, 200, 300 Millisekunden. Und die Informationen, die dort gespeichert werden, werden, nachdem das Zeitfenster überschritten ist, von neuen Informationen überschrieben. Und das kontinuierlich. Was man daraus entnehmen kann, ist, dass unser Wahrnehmungssystem die Ereignisse der Umgebung, die eigentlich kontinuierlich sind, in Zeitscheiben zerlegt. Man spricht da von Diskretisierung. Und es sind diese Zeitscheiben, die dann zur Verfügung stehen. Das heißt, alles, was innerhalb dieses Zeitscheibe stattfindet, gilt als gleichzeitig. Die Gleichzeitigkeit ist sozusagen dadurch eine endliche Größe, die man messen kann. Und alles, was das Gehirn von der Außenwelt bekommen kann, muss aus diesen Zeitscheiben herausgelesen werden. Dazu ist dann das Arbeitsgedächtnis da. Das Arbeitsgedächtnis ist ein Teilbereich, in dem genau diese Zeitscheibenpuffer ausgelesen werden können. Und alle Forschungen bis heute deuten darauf hin, dass das Arbeitsgedächtnis sehr endlich ist. Es hat pro Sinnesart etwa 4 Gedächtniseinheiten, Chunks, die gespeichert werden können. Im Falle der Sprache etwas mehr, je nachdem, 5, 6, 7. Aber letztlich sind es sehr endliche, es ist eine sehr überschaubare Menge von Informationseinheiten zur gleichen Zeit. Was bedeutet? Und diese können im Prinzip lange in diesem Arbeitsspeicher in Anführungszeichen gehalten werden, indem man sie wiederholt. In dem Moment aber, wo neue Informationen, neue Ereignisse in das Arbeitsgedächtnis hineingelangen, werden die, die schon drin sind, überschrieben. Und da wir ja ständig von Informationen umgeben sind, kann dieses Überschreiben so schnell sein, dass die Inhalte des Arbeitsgedächtnisses, bevor sie weiterverarbeitet werden konnten oder bevor sie in das Langzeitgedächtnis transportiert werden konnten, schon zerstört werden. Mit anderen Worten, wenn wir die Überflutung des Arbeitsgedächtnisses nicht abwehren oder schützen können, dann vernichten wir das bisschen Wirklichkeit, was wir über die Sinnesspeicher empfangen können, sozusagen selbst. Und es kommt entweder nichts oder Chaos in das Langzeitgedächtnis. Von daher ist es sehr wichtig, dass man bei der Aufmerksamkeit des sich der Welt zuwendens klug vorgeht und dieses sich selbst Überschreiben des Arbeitsgedächtnisses möglichst kontrolliert gestaltet, sodass das, was im Arbeitsgedächtnis ist, in das Langzeitgedächtnis übernommen werden kann. Ein anderer Punkt, das Langzeitgedächtnis selber ist sehr, sehr kompliziert. Da gibt es verschiedenste Teilsysteme, auf die ich jetzt hier nicht eingehe. Wichtig ist nur, dass gelingt es überhaupt, Inhalt des Arbeitsgedächtnisses ins Langzeitgedächtnis zu bringen, ist damit noch nicht das Problem vollständig gelöst, weil man, wenn man sich wieder erinnern will, wenn man Inhalt des Arbeitsgedächtnisses wieder zurückholen möchte, dann geht das nicht ohne weiteres, sondern man braucht Anhaltspunkte, an denen man das Gespeicherte wiederfindet. Dies ist ein eigenes, komplexes Thema, was uns hier jetzt nicht weiter berühren sollte. Nur sollten wir uns an diesem Punkt wissen, dass unser Gedächtnis in dieser Weise nicht beliebig ist. Es ist sehr endlich, es ist sehr spezifisch und die Menge der Informationen in unserer Umgebung können wir nicht beliebig verarbeiten. Abschließend zu diesem Ausflug ins Innere des Menschen noch folgende Erkenntnisse, die die letzten 10, 15 Jahre gewonnen werden konnten. Also auf der einen Seite ist klar, mittlerweile also die Inhalte des Bewusstseins korrespondieren mit bestimmten Teilen des Gehirns, wobei eine absolut präzise Zuordnung nicht einfach ist. Grundsätzlich ist nur klar, es sind Teile des Gehirns. Und das andere ist, dass alle Experimente darauf hindeuten, dass das, was wir Bewusstsein nennen und das, was die Psychologen als Arbeitsgedächtnis herausgearbeitet haben, auch korrespondieren. Sodass man sagen kann, wenn diese Ergebnisse stimmen, dann ist der Bereich unseres Bewusstseins relativ klein, beschränkt, überschaubar und hat eine bestimmte Struktur, die nicht beliebig ist. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man erahnen, dass unser bewusstes Wissen, gemessen an dem nicht bewussten Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt, verschwindend klein ist und dass das nicht bewusste sowohl in unserem Körper als auch dann in der gesamten Welt schier unendlich groß ist. Denn allein schon, was wir heute wissen, wie viele komplexen Prozesse im Körper in jedem Moment ablaufen, in den verschiedenen Organen, in den Gefäßsystemen, im Immunsystem, im Gehirn selber, in den Muskeln, in den Knochen, überall. Das sind so ungeheuer komplexe Vorgänge, die alle nicht bewusst sind. Trotzdem wissen wir, sie sind da. Das heißt, schon im Körper ist die Menge des Nichtbewussten unendlich viel größer als die Menge des Bewussten. Und das nochmal transferiert, hochgerechnet auf die Welt da draußen, außerhalb des Körpers, sodass unser Wissen ein winziges, kleines Stücklein, kleines Lichtlein ist, was in einem ungeheuren Meer des Nichtbewussten quasi dahin schwebt. So, soweit einige grundlegende Betrachtungen zum Inneren unseres Wissens, unseres Bewusstseins, zur Informationsverarbeitung und der Welt da draußen, der wir uns immer nur mühsam in kleinsten Schritten annähern können. Wenn wir jetzt wenn man sich das bewusst macht, dann kann man so ein bisschen die Ahnung kriegen, naja, wir sind doch ein bisschen sehr klein geraten irgendwie und ein bisschen sehr schwach und ein bisschen sehr langsam und ein bisschen sehr einfach gestrickt. Der Eindruck könnte eventuell entstehen. Und wenn man sich dann im nächsten Bild unseren Alltag anschaut heute, in der Mitte des Bildes sieht man wieder so angedeutet das Schema eines biologischen Systems, in dem Fall eines Menschen, da drin wieder das Gehirn, ganz klein, mit den Verbindungen zur Außenwelt über Sensoren und Aktoren. Umringt ist dieser Mensch von lauter kleinen weißen Boxen. Diese Boxen deuten an, das sind Schnittstellen, Interfaces. Schnittstellen von technischen Geräten, die uns einen Ausschnitt der Welt, die wir gar nicht sehen, technisch sichtbar machen. Durch Bildschirme, durch Lautsprecher, durch Mikrofone, durch Kopfhörer. Und das, was sichtbar gemacht wird, sind digitale Informationen von Teilbereichen der Welt, die digitalisiert worden sind. Landkarten, Texte, Musik, Videos, Gesetzestexte, Steuerzahlen, Unternehmensdaten, Prozessdaten und so weiter. Das heißt, wir erleben heute, wie die Technik immer mehr Bereiche der realen Welt, der Welt da draußen, digitalisiert, das heißt, reale Eigenschaften übersetzt in digitale Daten. Und diese digitalen Daten werden in riesenhaften Speichern über unendliche Datenleitungen mit höchster Geschwindigkeit hin und her geschoben. Die Interface erlauben uns rund um die Uhr an fast jeden Ort dieser Erde digital zu schauen, zu hören, auch zu reden, zu kommunizieren. Und wenn man jetzt alle Interfaces aufmalen würde, die wir heute schon haben, entsteht ein Bild, wo der Mensch fast umringt ist von lauter Interfaces zu ganz vielen Bereichen dieser Erde, wie eine zweite Haut, wie ein zweiter Körper. Und wir erleben gar nicht mehr die Welt, wie die reale Welt, sondern wir haben quasi einen zweiten digitalen Körper, der die digitale aufbereitete Welt durchstreift und erlebt. Hier stellen sich natürlich ganz viele Fragen nach Privatsphäre und ist das nicht schon ein digitales Gefängnis? Sind wir digitale Sklaven von globalen Firmen, denen wir gar nicht mehr entkommen können? Was ist mit den Organisationen, wie wir gelernt haben, den verschiedenen Geheimdiensten oder auch kriminellen Vereinigungen, die sich über diese Daten Berge und Ströme hermachen und sie in einer brutalst ausbeuten und auswerten? Das lassen wir mal alles beiseite, ein Thema für sich. Was hier interessant ist, ist, dass diese Menge an Daten, die die neuen Technologien schon jetzt verwalten können, die Geschwindigkeit, mit der sie diese Daten hin und her schieben können, die Komplexität der Operationen, die mit diesen Daten möglich sind, können den Eindruck erwecken, als ob diese neue Technologie uns haushoch überlegen ist, die wir doch in diesem Körper, dieses Gehirn mit diesen mickrigen Strukturen, mit diesen wirklich Schwierigkeiten im Verstehen von komplexen Strukturen, die Schwierigkeiten im Erinnern, Wiederfinden von Dingen, die wir doch eigentlich schon mal alle erlebt haben und dann noch diese ganzen Gefühle, denen wir ausgeliefert sind, den verschiedensten Emotionen, Bedürfnissen, denen viele Menschen sich hilflos ausgeliefert empfinden, bis hin zu psychischen Störungen, Depressionen, Burnouts und so weiter. Und da kann schon der Eindruck entstehen, mein Gott, sind wir eigentlich am Ende? Und ich kenne einige Wissenschaftskollegen und viele Wissenschaftler, die das auch schreiben, für die ist der Mensch sowieso schon irgendwie, naja, am Ausgeistern. Es lohnt sich nicht einmal mehr darüber zu diskutieren. Dieses Bild kann entstehen. Und ich gebe zu, dass mich das auch lange sehr beeindruckt hat. Aber ich bin der Meinung, dieses Bild ist nicht die volle Wahrheit. Und man kann die Dinge tatsächlich radikal anders sehen. Und dann kommt man auf eine völlig andere Geschichte. Und dieses radikale Anderssehen hat nichts zu tun mit irgendwelchen Fantasien oder wilden Spekulationen, sondern es hat zu tun mit knallharten Fakten. Und die Richtung, die Ansatzpunkte für das alternative Bild kommen aus zwei ganz verschiedenen Ecken, die zunächst scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber doch, wenn man sie betrachtet, tatsächlich zusammenhängen. Die eine Perspektive, die hier wichtig ist, das ist die Geschichte, wie es dazu kam, dass es so ist, wie es heute ist. Diese Geschichte meine ich jetzt sehr grundlegend, die Geschichte des Lebens überhaupt. Die moderne Forschung hat in den letzten mindestens 150 Jahren erstaunliche Fakten zutage fördern können darüber, wie sowohl die Erde als Erde geologisch, wie auch das Leben auf dieser Erde biologisch offensichtlich extreme Veränderungen erfahren hat seit Anbeginn. Das heute bekannte physikalische Universum wird bislang datiert in seiner Entstehung auf etwa 13,8 Milliarden Jahre. Der sogenannte Big Bang, trotz vielfacher Versuche, alternative Deutungen physikalischer Theorien zu etablieren, ist bis heute die Big Bang-Theorie die am besten bewiesene und mit der kann man richtig hart rechnen und kann die verschiedenen Phasen des Universums, seine heutige Verteilung, nachsimulieren. Und innerhalb dieses ungeheuren Bildes des Universums und seiner Entstehung gibt es den Teilbereich biologische Evolution oder sagen wir die Entwicklung des Lebens, des Biologischen. Und die datiert zurück, wenn man jetzt die Erde betrachtet und was anderes haben wir bisher nicht erkennen können, dass kurz nach der Entstehung der Erde so etwas wie eine chemische Evolution stattgefunden hat, die darin besteht, dass sich aus Atomen und einfachen Molekülen immer komplexere Moleküle und Molekülstrukturen irgendwie entwickelt haben, bis es zu der ersten biologischen Zelle kam. Bis heute gibt es kein allgemein akzeptiertes Modell, wie das genau zu verstehen ist. Es gibt Interpretationsansätze, aber kein abschließend überzeugendes Modell, was schon mal ein Hinweis darauf sein kann, dass das Ganze nicht ganz einfach war. Für diese Zeit von den Anfängen der chemischen Evolution bis zur ersten Zelle sind ungefähr, ich muss kurz nachschauen hier, sind ungefähr 340 Millionen Jahre vergangen. Für uns klingt das sehr viel, fast unvorstellbar viel. Im Rahmen der Evolution ist es ziemlich wenig. Denn wenn Sie jetzt schauen auf die Erkenntnisse, dann von dem ersten Auftreten der biologischen Zellen, also nachgewiesen sind 3,8 Milliarden Jahre vor unserer Zeit, aber man geht davon aus, dass schon 4,1 Milliarden Jahre vorher das angefangen haben muss. Nimmt man das mal an als Hypothese, dann ist das Auftreten von multizellulären Organismen bei 2,1 Milliarden Jahre ungefähr. Das heißt, es hat etwa 2 Milliarden Jahre, ich wiederhole, 2 Milliarden Jahre gebraucht, bis die einzelnen biologischen Zellen es gelernt hatten, es geschafft haben, wie auch immer, zu kooperieren. 2 Milliarden Jahre. Und das nächste interessante Ereignis, was ich mal hier notiert habe, das Auftreten erster Tiere, das heißt also die Kooperation nicht nur einfach so von Zellen, multizellulär, sondern das waren dann Substrukturen, wo sich viele Zellen zu so einer Art Organen kombiniert hatten, die dann wiederum verschiedene Organe kooperiert haben. Also eine sehr hochkomplexe Angelegenheit. Das hat weitere 1,5 Milliarden Jahre gebraucht. 1,5 Milliarden Jahre. Und so weiter. Also wenn man jetzt diese Liste von interessanten Ereignissen durchgeht, zum Beispiel, was haben wir hier noch? Beginn der Kolonisierung des Landes, ja. Es hat so 100 Millionen Jahre gebraucht. Schlappe 100 Millionen, das klingt sehr schnell. Aber interessant, zum Beispiel von der Kolonisierung des Landes bis zum aufrechten Gang hat es weitere 420 Millionen Jahre gebraucht. Also der aufrechte Gang, der uns so normal erscheint, zumindest bei einigen Lebewesen, ist alles andere offensichtlich als trivial. Jetzt könnte man noch vieles aufzählen. Nehmen wir nur mal das Auftreten des Homo sapiens in Afrika. Man schätzt heute etwa 200.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das hat dann nochmal seit dem aufrechten Gang, das sind so um die 58 Millionen Jahre ungefähr. 59, es kommt jetzt nicht so genau darauf an. Also und so weiter. Wenn man Ausschau hält nach interessanten Ereignissen, natürlich die Frage, was ist ein interessantes Ereignis? Ich habe die Kriterien gewählt, Komplexität. Nun ist der Begriff Komplexität in der Wissenschaft selbst extrem uneinheitlich. Es gibt nicht den Komplexitätsbegriff. Und man muss im Einzelfall gucken, was benutzt man und warum. Als Informatiker bin ich natürlich meistens interessiert an dem Aufwand der Berechnung von einem Problem. Aber in diesem Fall habe ich einen anderen Komplexitätsbegriff benutzt, nämlich eine Kombination aus zwei Kriterien. Das eine Kriterium ist zu umschreiben als Strukturkomplexität. Eine Struktur ist mathematisch, hat eine Menge von Elementen und möglichen Relationen über oder zwischen diesen Elementen. Und dann kann man sagen, die Anzahl der Elemente und die Anzahl der Relationen und auch die Stelligkeit dieser Relationen ergeben eine immer größere Komplexität, die ein Hinweis sein kann auf den Aufwand, den es bedarf, solch ein System zu erzeugen und am Leben zu erhalten. Und das andere Kriterium kommt aus der psychologischen Perspektive, nämlich bei der Frage der Bewertung von Verhalten, der Komplexität von Verhalten. Die Psychologen haben da den Begriff der Intelligenz eingeführt. Wir wissen zwar nicht letztlich, was Intelligenz in einem System ist. Wir können aber sagen, ein System, das eine bestimmte Menge von Aufgaben in einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Fehleranzahl lösen kann, ein solches System bekommt einen bestimmten Intelligenzquotienten zugesprochen, sodass man sagen kann, je mehr Aufgaben, je komplexer die Aufgaben in einer bestimmten Zeit, umso höher ist die Leistung eines Systems, die Aufgaben zu lösen. Also ohne zu wissen, was im System ist, können wir solche verhaltensbasierte Intelligenzbegriffe benutzen, um die Komplexität eines Systems zu markieren. Und das kombiniert mit dem Strukturbegriff ergibt schon eine sehr starke Mischung. Und wenn man einen solchen dualen Komplexitätsbegriff an die Phänomene des biologischen Lebens anlegt, dann kann man quasi eine Hierarchie von Komplexität im biologischen Phänomen identifizieren. Und dann wird man feststellen, wenn man das auf einer Zeitskala aufträgt, so wie ich das in meinem Bild Nummer 2 gemacht habe, dass quasi in der Gegenwart eine absolute Komplexitätsexplosion stattfindet, wie es sie so in den 13,8 Milliarden Jahren vorher nie gegeben hat. Nie. Das heißt, nimmt man diese Ereignisdichte ernst, dann müssen wir sagen, wir leben in einer unglaublichen Transformationsphase oder auch Emergenzphase von Komplexität, die sozusagen die nach Erklärung schreit. Also das zu sehen, wissenschaftlich zu sehen, ohne darauf eine wissenschaftliche Antwort zu geben, ist eigentlich Verweigerung des Denkens. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Wissenschaft heute sich überwiegend noch sehr schwer tut, diese Komplexitätsereignisse überhaupt wahrzunehmen und erst recht nicht bereit ist, darüber ernsthaft zu diskutieren. Denn würden wir das tun als Wissenschaftler, ich verstehe mich als Wissenschaftler auch, dann bedeutet dies, dass viele der, dass wir alle unsere bisherigen Theorien hinterfragen müssen. Nicht im Sinne, dass sie falsch sind, aber ziemlich sicher, dass sie unvollständig sind. Und das ist die große Herausforderung. Wie gehen wir mit diesen Komplexitätsereignissen um? Erinnern wir kurz, was zuvor gesagt worden ist. Dieser Eindruck, der heute entstehen kann, dass der Mensch doch so klein und mickrig und endlich und langsam und dumm ist, gemessen an dieser fantastischen Technologie, dann müssen wir zunächst mal feststellen, erstens mal ist ja diese Technologie nicht vom Himmel gefallen, sondern genau dieser anscheinend mickrige Mensch ist genau derjenige, der diese Technologie erfunden hat, erdacht hat, gemacht hat, produziert hat, sie organisiert, sie managt und sie heute nutzt, um immer komplexere Lebensabläufe, man denke nur an die Megastädte, an die hochkomplexen Produkte wie Flugzeugschiffe, Hochhäuser etc. Zu schaffen, wo wir in einer arbeitsteiligen Welt leben, die geradezu unvorstellbar differenziert geworden ist. Und also dieser mickrige Mensch hat das alles geschaffen und, wie wir jetzt erahnen können, dieser mickrige Mensch ist selber das Produkt eines hochkomplexen Prozesses. Oft wird ja gesagt, vereinfachend, dass Evolution mit Zufall zu tun hat. Man kann dies so verstehen, dass man sagen muss, das ist kompletter Bullshit. Natürlich gibt es Zufallselemente in allen Bereichen der Evolution. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber wenn man da hinschaut, ist der Zufall nur ein kleines modulierendes Element in einer Situation zu jedem Zeitpunkt, wo die Situation durch eine Menge von Eigenschaften definiert ist, die eben keine beliebigen Prozesse zulassen, sondern nur bestimmte Prozesse im Raum der Eigenschaften, die gegeben sind. Betrachten wir das etwas genauer am Beispiel der biologischen Reproduktion. So sind die Grundelemente der biologischen Reproduktion heute wie folgt zu sehen. Ein biologisches System basiert letztlich bei seiner Entstehung auf einem Mechanismus, der aus einem Molekül Informationen herauslesen kann, die dazu führen, dass ein anderes Molekül aufgrund dieser Informationen andere Moleküle quasi heranzieht und geleitet durch die Informationen andere Moleküle zu neuen Molekülstrukturen, Proteine so zusammenbaut, dass so etwas wie eine komplexe Struktur, ein Körper entsteht. Im Kern eine Zelle, aber dann eben viele Zellen, die miteinander kooperieren. Dieser Vorgang kann man in drei Ebenen betrachten. Auf der einen Ebene das Molekül, das die Informationen für die Bauanleitung enthält. Diese Informationsmoleküle, das Genom, kommt nie isoliert vor, sondern als Teil einer Zelle. Und die Reproduktion besteht darin, dass ein Informationsmolekül mit einem anderen in Anführungszeichen gemischt wird Und aus diesem durchgemischten Informationsmenge wird dann in einem Produktionsprozess, den wir Wachstum nennen, ein Körper aufgebaut, erzeugt, generiert, konstruiert, der dann in seiner Endform eben ein Körper ist, ein Phänotyp, verglichen zum Genotyp, dem Genom, wo die Informationen gelagert sind. Und bei dieser Vermischung von zwei Informationsmolekülen, die Vermischung ist einerseits determiniert, aber sie enthält auch Zufallselemente als eine Art Rauschen, wo die Determiniertheit partiell aufgehoben wird. Der Wachstumsprozess, der dann in Gang kommt, wo aus einer Zelle dann im Fall des Menschen etwa 4 Billionen Zellen entstehen, die dann kooperieren. Dieser Wachstumsprozess, Ontogenese genannt, enthält, ist einerseits determiniert durch die gegebenen Informationen, aber er ist auch nicht determiniert, enthält Zufallselemente durch den ganzen komplexen Ablauf, sodass also der Körper, der entsteht, nie genau 100% das ist, was in den Informationen vielleicht drinsteckt, beziehungsweise die Informationen, die sagen, was gemacht werden muss, sind nicht so, dass sie den endgültigen Körper in allen Details festlegen. Insofern sind sie nicht völlig deterministisch, aber eben auch nicht beliebig. Ferner, wenn der Körper dann entstanden ist, der Phänotyp, besitzt er in der Regel eine eigene lokale Lernfähigkeit über das Gehirn und bei verschiedenen Tierarten eben unterschiedlich. Aber letztlich ist er lernfähig und in dieser Lernfähigkeit kann ein biologisches System in Interaktion mit der Umwelt sich sozusagen ein individuelles Bild von sich selbst und der Welt um es herum bauen. Und wie wir heute wissen, ist das, was ein einzelner Mensch, ein Individuum, da sozusagen durch sogenanntes Lernen sich aneignet, individuell sehr, sehr verschieden. Dieselben Situationen können bei verschiedenen Menschen komplett andere interne Reaktionen auslösen. Und das heißt, andererseits ist das, was entsteht, auch nicht rein zufällig, sondern es ist determiniert durch die Struktur des Körpers, durch die Struktur des Gehirns, durch die Abläufe im Körper, durch die Gegebenheiten der Umgebung. Also, kurzum, was wir vorfinden, ist niemals reiner Zufall, sondern was wir vorfinden, ist ein Eigenschaftsraum auf allen Ebenen, der einen gewissen Möglichkeitsraum festlegt. Und innerhalb des Möglichkeitsraums sind es dann die ablaufenden Prozesse, die zufällige Elemente enthalten, aber insofern nicht beliebig sind, sondern ein Mischprodukt sind, das dazu führt, dass der Möglichkeitsraum in bestimmten Teilräumen ausgefüllt wird. Und welcher Teilraum, das ist dann zum Teil zufallsbedingt, aber die Teilräume selber sind nicht zufällig, sondern sie sind eigentlich festgelegt, weil es gibt nicht beliebige Teilräume. So, was man hieraus entnehmen kann für die Frage der Mickrigkeit des Menschen ist, auf der einen Seite ist der Mensch zunächst mal ein hochkomplexes Produkt dieses Prozesses, was kaum seinesgleichen hat im Moment, was aber nicht unbedingt sagen muss, er ist der einzige mögliche Weg. Aber zunächst ist es so, also wir sind als Homo sapiens schon ein besonderes Ereignis, rein mathematisch. Und was jetzt aber wichtig ist, was viele Leute heute, glaube ich, vollständig übersehen, wir Menschen, so wie wir heute sind, sind nicht der Mensch. Wir sind nicht der Endpunkt. Wir Menschen heute, der Homo sapiens im Jahr 2015, ist eine Momentaufnahme in einem komplexen Prozess, der fast 4 Milliarden Jahre gedauert hat, um zu diesem Punkt kommen zu können. Und sofern wir überhaupt weiterleben, werden wir als Menschen uns unaufhaltsam weiter verändern. Das liegt in der Natur unserer Biologie, unserer biologischen Natur, in diesem Reproduktionsmechanismus verborgen. Und von daher wäre es sehr falsch, das Schicksal des Menschen in der Zukunft daran zu messen, wie er heute ist. Die entscheidende Frage ist, wie kann der Mensch, der heute den Prozess markiert, in der Zukunft sich weiter verändern? Und hier ist ein interessanter Punkt, wo wir dann auf die Technik kommen. Bisher haben wir nach heutigem Wissensstand etwa 13,8 Milliarden Jahre Universum hinter uns und ungefähr 4 Milliarden Jahre biologisches Leben. Wenn das stimmt, was die Physiker uns vorrechnen, dann würde die Sonne in etwa 1 Milliarde Jahre durch Kernfusion sich so weit aufgebläht haben, dass das Leben, biologische Leben auf dieser Erde nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, wir haben jetzt noch etwa 10%, weniger als 10% der Zeit zur Verfügung, um das Leben auf der Erde so umzubauen, dass es irgendwie irgendwo in dieser Galaxie oder in diesem Universum weiterleben kann. Was heißt, die Geschwindigkeit, mit der das Leben auf der Erde und wir als Menschen als Teil davon uns bisher verändert haben, ist zu langsam, um diese Aufgabe zu lösen. Und auch schon heute in unserem normalen Alltag erleben wir ja, dass die biologische Struktur der Körper, die Struktur der Körper des Menschen im Alltag tatsächlich schwerfällig aussieht. Zu klein, zu langsam, zu dumm, zu einfach. Wir tun uns schwer, klarzukommen mit dieser Vielfalt und Dynamik. Aber die Technik, die wir bisher entwickelt haben, die so fantastische Eindrücke hinterlässt, ist ja, das sollten wir jetzt nicht vergessen, vom Menschen erzeugt. Das heißt, wir Menschen haben es geschaffen, eine Technologie zu erzeugen, die es erlaubt, mehr Daten schneller und komplexer zu handeln, als unser Gehirn es kann. So, jetzt gibt es die einen, die Fantasien entwickeln, dass diese Technologie ja in sich das Zeug dazu hat, Karriere zu machen in der Zukunft, intelligente Maschinen, superintelligente Maschinen, besser als die Menschen, und die Menschen braucht man nicht. Hier gibt es einiges zu sagen. Das erste wäre, das, was wir heute an sogenannten intelligenten Maschinen haben, ist in der Regel überhaupt nicht intelligent. Die sind genauso dumm wie vor 50 Jahren. Es sind Ingenieure, Informatiker, die Algorithmen schreiben, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Und keiner würde sich gerne in ein Auto setzen, wo er bremsen muss. Und dann sagt das Auto plötzlich, ach, ich habe mal gerade keine Lust zu bremsen. Ich habe noch nie erlebt, wie das ist, wenn man nicht bremst. Ich möchte das gerne mal kennenlernen. In einem tatsächlich intelligenten Lernsystem, das autonom ist, kann man nicht mehr kommandieren, genauso wenig wie man andere Menschen letztendlich kommandieren kann. Ein selbstständiger Mensch hat ein eigenes Urteil, eigene Ziele. Er kann sich zwar mit anderen zusammentun, aber er muss letztlich nicht. Und eine tatsächlich intelligente Maschine würde sich einen Dreck darum scheren, was ein anderer gerade von ihm will. Eine echt lernende, intelligente Maschine. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Nur sollte man nicht den Schluss ziehen, weil wir heute eigentlich nur dumme Maschinen haben, obwohl wir von Smart Sensor sprechen, von Smart Communicators und Intelligent Systems etc. Das ist alles Bullshit. Wir haben keine intelligenten Maschinen, die tatsächlich das leisten. Aber wir sollten auch nicht den Fehler machen, zu sagen, es kann gar keine intelligenten Maschinen geben. Denn gerade wenn wir heute die molekularbiologische Struktur des biologischen Lebens recht gut mittlerweile verstehen und wissen, wie die Reproduktion des biologischen Lebens abläuft, bis auf Molekül- und Atomebene, dann können wir feststellen, wenn wir das wollen, dass die Struktur der biologischen Reproduktion sich eins zu eins abbilden lässt in die Struktur des sogenannten Automaten. Der Automat ist ein mathematischer Begriff, ursprünglich in der Turing-Maschine oder was heißt Turing-Maschine? Ursprünglich von Alan Matthew Turing in einer bedeutsamen mathematischen Arbeit 1936, 37 eingeführt als ein Hilfsmittel, um einen mathematischen Beweis zu führen. Wie sich dann zufällig herausstellte, war dieses Denkkonstrukt, was er dort benutzt hatte, ein mathematisches Konzept von solch ungeheurer Wucht, dass unzugleich Klarheit und Einfachheit, dass ein Denker wie Kurt Gödel, der den berühmten Unentscheidbarkeitsbeweis der Prädikatenlogik erster Stufe und der Arithmetik geführt hatte, 1931. Und Gödel, der selber seinen Beweis nicht gut fand, er sagte, er ist viel zu kompliziert, der enthält zu viele Elemente, die sind nicht intuitiv genug, obwohl bis heute niemand seinen Beweis widerlegen konnte. Und als Turing dann seinen Beweis führte, 5 Jahre später, mit seinem Konzept, da sagte Gödel, das ist ein Beweis, den auch er gut findet. Weil er extrem einfach war einerseits, zugleich aber unglaublich mächtig. Und dieses Konzept, was Turing benutzt hatte, nennen wir es jetzt einfach mal den Automaten und später nannte man zu Ehren von Turing den Automat Turing-Maschine. Diese Turing-Maschine, dieser Automat, ist ein mathematisches Konzept, das in der Struktur 1:1 der Struktur der biologischen Reproduktion entspricht. Das muss nichts heißen, aber als Mathematiker zieht man daraus einen bestimmten Schluss. Nämlich all das, was die biologische Struktur der Reproduktion kann, nämlich den gesamten Lebensprozess ermöglichen, den wir kennen, das kann natürlich dann auch ein Automat, wenn man ihn entsprechend benutzt. Und da der mathematische Begriff des Automaten das Grundkonzept jedes realen, konkreten Computers widerspiegelt, muss man folgern, dass im Prinzip die Computertechnologie all das auch kann, was die biologischen Zellen können. Dass wir das bis heute kaum ausgenutzt haben, liegt dann nicht an dem Konzept, sondern an uns Menschen, die wir dieses Potenzial bisher noch gar nicht wirklich ausgenutzt haben. Also, diese Technologie, die wir heute schon so toll finden und die in Science-Fiction, Romanen und Filmen ins Unendliche durchfantasiert wird, diese Technologie ist heute noch eigentlich nicht intelligent. Aber von ihrer Struktur her hat sie das Potenzial, voll intelligent zu sein. Das kann man jetzt zweierlei deuten. Man kann jetzt sagen, naja gut, wenn diese Technologie intelligent sein kann, ja dann kann sie ja doch vielleicht uns Menschen irgendwann überholen. Das wäre eine mögliche Folgerung. Aber es gibt auch noch eine andere mögliche Deutung. Und zwar zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn wir nochmal den Menschen betrachten, als biologisches System, als Teil des Lebens überhaupt, und sehen, dass er Teil dieses ungeheuren Reproduktionsmechanismus ist, der dieses unfassbare Leben geschaffen hat. Und der bisher sehr langsam seine Basisstruktur Körper nur verändern konnte. Und der heute feststellen muss, dass er selber einen Prozess in Gang gesetzt hat, Zivilisation, Technologie, der so schnell, so komplex wird, dass seine eigene Basisstruktur veraltet erscheint und zu langsam in der Veränderung, dann liegt sich natürlich der Gedanke nahe, er kann denn dieser Mensch, wir, der Homo sapiens, können wir denn nicht diese Kraft der Technologie, die wir heute haben, dazu nutzen, unsere Veränderungsgeschwindigkeit zu erhöhen? Das ist der erste Gedanke. Warum sollen wir diese Technologie geschaffen haben, wenn wir sie nicht für uns selber nutzen? Und ein anderer Punkt zur Frage Verhältnis Mensch-Maschine, Verhältnis intelligenter Mensch, intelligente Maschine, ist der: Jeder, der mal versucht, ein echt lernendes System zu bauen, und das mache ich seit vielen Jahren, wird sehr schnell entdecken, dass jeder Lernprozess, und sei er noch so einfach, Präferenzen braucht, Werte, Ziele. Ein Lernsystem, das nirgendwo Präferenzen greifen kann, läuft, ist praktisch orientierungslos. Es kann noch so viel in Potenz lernen können, ohne Präferenzen kann es gar nichts lernen. Es ist nur Chaos. So, im Moment ist es so, dass die heutigen Computer, Roboter, kriegen ihre Werte von den Ingenieuren eingepflanzt. Die Ingenieure sagen, und Informatiker, was eine Maschine, ein Algorithmus tun soll, dann wird das Ding so programmiert und gebaut, dass es genau das tut und nichts anderes. Im Fall des biologischen Systems, verschiedenen Lebewesen, einschließlich Menschen, war es die umgebende Natur, die knallhart vorgegeben hat, wie die Rahmenbedingungen sind. Und jeder Konstruktionsversuch des Lebens, der nicht den Rahmenbedingungen Genüge getan hat, ist gescheitert. Das heißt, das biologische Leben musste sich keine Werte erfinden, weil die Werte waren da, in Form der Erde, die sich ständig ändert. Jetzt scheint es so zu sein, dass das biologische Leben einen Zustand erreicht hat, wo es seine eigenen Rahmenbedingungen auf dieser Erde so weit managen kann, dass es nicht sofort ausstirbt. Obwohl wir wissen, unser Zerstörungspotenzial ist groß genug mittlerweile, um praktisch alles zu zerstören, was wir brauchen zum Leben. Aber bisher haben wir es geschafft, es noch nicht zu tun. In dieser Situation, wo die Überlebensnotwendigkeiten anscheinend für viele Menschen auf dieser Erde gemeistert sind, nicht für alle, es gibt noch zu viel Krankheit, zu viel Leiden, zu viel Sterben, zu viel Hunger. Also, in dem Maße, wie wir ansatzweise die Lebensbedingungen unter Kontrolle gebracht haben, stellt sich die Frage, was sind denn die nächsten Werte, Präferenzen, die wir meistern müssen, um in der Zukunft noch leben zu können? Diese Frage, scheint mir, ist bisher noch überhaupt nicht gelöst. Die meisten sogenannten Werte, die wir heute kennen und die gehandelt werden, die in den Gesetzen niedergelegt werden, in den Verhaltensregeln und so weiter, orientieren sich an Leitbildern aus der Vergangenheit. Im Fall der meisten Religionen stammen die Bilder sogar aus Zeiten von 1000, 2000 Jahre und mehr rückwärts, wo das meiste, fast alles, was wir heute erkannt haben, überhaupt noch nicht bekannt war. Mit anderen Worten, es sieht so aus, als ob die Menge der Werte, die wir bisher kennen und die wir nutzen, alte Werte sind, die früher irgendwie irgendwo mal etwas Gutes hatten, die aber heute in einer veränderten Situation oft gar nicht mehr, wenig oder gar nicht mehr greifen, vielleicht sogar kontraproduktiv sind, dass sie uns gerade so daran hindern, das Richtige zu erkennen und zu tun. Und die Werte, die wir für morgen brauchen, scheinen noch gar nicht bekannt zu sein. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass jemand ernsthaft danach fragt, wie die aussehen können. Wo gibt es die Forschung für die Werte für die Zukunft? So, das heißt, wir Menschen, gerade am Höhepunkt unseres bisherigen Könnens, hängen so ein bisschen in der Luft, was die Ziele angeht. Und nehmen wir jetzt nochmal die potenziell intelligenten Maschinen. Grundsätzlich könnten die modernen Maschinen intelligent sein wie die biologischen Systeme, wie wir. Aber wenn wir das wirklich in Bewegung setzen würden, würden diese Maschinen sehr bald auch das Werteproblem haben. Denn auch sie müssten wissen, welche Präferenzsysteme müssen wir befolgen, damit in der Zukunft ein Leben möglich ist. Und jetzt stellt sich die Frage, was für ein Leben? Für bestimmte Systeme? Nur die biologischen? Nur die Menschen? Nur die Maschinen? Nur die Insekten? Oder überhaupt kein Leben? Und meiner Meinung nach zeigt die bisherige Geschichte eines. Im Moment weiß zwar niemand, ob wir überhaupt eine Chance haben in der Zukunft, aber nach der bisherigen Geschichte, die man nur als eine fantastische Erfolgsgeschichte betrachten kann, hat der Mensch es geschafft, mit seinen verfügbaren, scheinbar so ähnlichen Strukturen eine unfassbar interessante Technologie und nicht nur die Computer, sondern auch andere Sachen zu entwickeln, die zusammengenommen helfen könnten, dass der Mensch aus seiner aktuellen Situation, die eine Durchgangssituation ist, vielleicht doch ein Stück weiter in die Zukunft kommt, wenn man alle Möglichkeiten zusammenpackt und dass man ein Stück weiter das Leben in diesem Universum nicht nur retten, sondern weiterentwickeln kann. Man muss allerdings dann meines Erachtens einen radikalen Mentalitätswandel vornehmen, weil so wie das biologische Leben in den letzten 4 Milliarden Jahren nur überleben konnte, weil es zu jedem Zeitpunkt sich selber niemals eingefroren hat, sondern zu jedem Zeitpunkt alles auf eine Karte gesetzt hat und alles, was möglich war, versucht hat. Das heißt, alle Lebensformen, die wir heute kennen, wurden kontinuierlich weiter umgebaut. Viele davon scheiterten, weil irgendwo erwies sich es dann als nicht so optimal, aber hinreichend viele scheiterten nicht. Und diese haben die Spur gezeichnet, auf der wir dann in dieses Leben hineinkommen konnten. Und das heißt für uns heute, wir dürfen auf keinen Fall die Gegenwart verabsolutieren. Wir dürfen auf keinen Fall in den Fehler zu verfallen, Risiken zu scheuen. Denn wer heute versucht, das Leben zu erhalten, ohne es zu riskieren, hat es schon im Ansatz verloren. Das Leben wird nur bestehen können, wenn wir alles, was wir heute haben, in die Waagschale werfen und alles, was wir haben, an Möglichkeiten ausprobieren. Also wer heute nicht Ja zur Wissenschaft sagt, und zwar radikal, nicht nur mit kommerziellen Interessen oder politischen Machtinteressen, sondern radikal alle Wissensmöglichkeiten ausschöpft, der ist morgen schon tot. Und das ist, denke ich, die zentrale Botschaft, die alle herausfordert und wo wir uns auch von vornherein klar machen sollten, wir wollen alle im Boot haben. Es geht nicht um einzelne Gruppen. Es geht um das ganze Leben und die Technologie ist ein Teil des Lebens. Das auseinander zu dividieren, ist praktisch ein Verrat am Leben selber. Soweit für heute.